Wir starten heute auch mit der Predigt in den Bibelmonat und ich freue mich schon, mit euch gemeinsam jeden Tag den gleichen Abschnitt aus der Bibel zu lesen. Ich hoffe, ihr macht mit und dass wir gemeinsam staunen und auch mal reiben. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sich an Gott auch reibt. Und ich denke, wir haben alle noch Fragen und es ist wichtig, dass wir mit diesen Fragen unterwegs sind und dass wir sie stellen und dass wir uns damit beschäftigen und auseinandersetzen. Ja, heute Morgen sind eine ganze Reihe Bibeln schon verteilt worden, weil wir auch das üben wollen, dass Menschen doch vielleicht den Gottesdienst, den Text in der Bibel persönlich mitlesen. Deshalb bringt auch eure persönlichen Bibeln mit, da ist man am besten zu Hause, dazu mache ich Mut. Ansonsten haben wir auch 50 Bibeln gekauft, die wir dann am Anfang dann auch dort verteilen können. Und jetzt lade ich euch herzlich ein, Seite 252 aufzuschlagen. Das ist so wichtig, so habe ich angefangen auch damals, ich kannte mich in der Bibel nicht aus, das macht überhaupt nichts. Und dann bin ich immer wieder habe ich mich mit den Seitenzahlen irgendwie durchgeangelt und also heute geht's los, 252. Damit beginnt das erste Buch Samuel. Bitteschön. In Ramathaim im Gebiet der Sippe Zuf im Bergland von Ephraim lebte ein Mann namens Elkana. Sein Vater hieß Jeroham, sein Großvater Elihu und sein Urgroßvater Tou. Er war ein Sohn des Ephraimiters Zuf. Diese, wer will, kann da noch ein paar Namen für Jungs und Mädchen finden. Dieser Stammbaum macht sehr deutlich, es handelt sich um eine prominente Familie mit Stammbaum. Elkana hatte zwei Frauen, Hanna und Penina. Penina hatte Kinder, aber Hanna war kinderlos. Elkana ging einmal in jedem Jahr mit seiner Familie nach Shiloh, um zum Herrn, dem Herrscher der Welt, zu beten und ihm ein Opfer darzubringen. In Shiloh versahen Hophni und Phinehas, die beiden Söhne von Eli, den Priesterdienst. Beim Opfermahl gab Elkana seiner Frau Penina und allen ihren Töchtern und Söhnen je einen Anteil vom Opferfleisch. Hanna aber bekam ein Extrastück, denn er liebte sie, obwohl der Herr ihr Kinder versagt hatte. Darauf begann Penina regelmäßig zu sticheln und suchte Hanna wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn gingen. Penina kränkte Hanna so sehr, dass sie weinte und nichts essen konnte. Elkana fragte sie dann: Hanna, warum weinst du? Warum isst du nichts? Was bedrückt dich? Hast du an mir nicht mehr als an 10 Söhnen? Wieder einmal war es so geschehen. Als sie gegessen und getrunken hatten, stand Hanna auf und ging zum Eingang des Heiligtums. Neben der Tür saß der Priester Eli auf seinem Stuhl. Hanna war ganz verzweifelt. Unter Tränen betete sie zum Herrn und machte ein Gelübde. Sie sagte: Herr, du Herrscher der Welt, sieh doch meine Schande und hilf mir. Vergiss mich nicht und schenk mir einen Sohn. Ich verspreche dir dafür, dass er dir dein ganzes Leben lang gehören soll und sein Haar soll niemals geschnitten werden. Hanna betete lange und der Priester Eli beobachtete sie. Er sah, wie sie die Lippen bewegte, aber weil sie still für sich betete, konnte er nichts hören. Darum hielt er sie für betrunken. Wie lange willst du dich hier so aufführen? Fuhr er sie an. Schlaf erst mal deinen Rausch aus. Nein, Herr, erwiderte Hanna, ich habe nichts getrunken. Ich bin nur unglücklich und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von mir. Ich habe großen Kummer. Ich bin ganz verzweifelt. Deshalb habe ich so lange gebetet. Geh in Frieden, sagte Eli zu ihr. Der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Und Hanna verabschiedete sich und ging weg. Sie aß wieder und war nicht mehr traurig. Am nächsten Morgen standen Elkana und seine Familie früh auf, beteten noch einmal im Heiligtum des Herrn und kehrten dann heim nach Rama. Als Elkana das nächste Mal mit Hanna schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sagte: Ich habe ihn vom Herrn erbeten und nannte ihn deshalb Samuel. Ihr Lieben, eine alltägliche Familiengeschichte, wie wir sie kennen von der Lindenstraße und vielen anderen mehr. Aber ich denke, eine sehr bedrückende. zu Herzen gehende Geschichte. Eine Familiengeschichte, in der gelitten wird. Schwer gelitten wird. Eine Frau leidet an den Verhältnissen und Umständen, in denen sie lebt. Und ich denke, manch einer sitzt heute Morgen hier, der könnte seine persönliche Leidensgeschichte genau hier gut einfügen. Und er kennt Ähnliches aus seinem Leben. Hannah leidet unter einem Makel, unter einem Schicksal. Sie hat keine Kinder. Das ist heute kein Problem mehr. Das wird bewusst von vielen so gewollt und gewählt. Das ist absolut kein Makel. Heute haben wir ein anderes Problem. Wer Kinder hat und über 1,4 Kinder hat, der wird schon ein bisschen schief angesehen in unserem Land. Und er erlebt vielleicht das, was meine Frau und ich erlebt haben. Wenn du mit 3 Kindern eine Wohnung suchst, dann wird das schwierig. Und wenn du mit 3 Kindern einkaufen gehst, dann wirst du schon ein bisschen schief angesehen heutzutage. Damals in Palästina war das anders. Eine kinderlose Frau war eine Unperson. Vor allem, wenn sie dann auch noch keine Söhne geboren hatte. Es war ein gesellschaftlicher Makel, weil eine Frau ohne Kinder ihrer gesellschaftlichen Rolle ihres Geschlechts nicht gerecht wurde, nämlich Kinder zu bekommen und dann zu versorgen. Gleichzeitig fehlte natürlich auch die Absicherung. Und zu diesem gesellschaftlichen Erwartungsdruck kam auch noch die religiöse Erwartung dazu. Als Frau und Mutter hat man eine wesentliche Funktion im Blick auf die Weitergabe des Glaubens. Wer keine Nachkommen zur Welt brachte, war von der Erbfolge des Glaubens ausgeschlossen. So lag also nicht nur eine gesellschaftliche, sondern auch ein religiöser Druck auf dieser Hannah. Eine Frau mit einem Makel und eine Frau mit einer offenen Wunde. Mit einer offenen Wunde. Und als wenn das nicht schon genug wäre, kommt noch etwas hinzu. Man kann ja unter Verhältnissen leiden, das ist schon schlimm genug. Aber wenn man dann zusätzlich auch noch unter Menschen leiden muss, wie hier, dann ist das nochmal eine Verstärkung. Und das passiert hier. Die Not wird durch Penina, die viele Kinder bekommen hat, ins Unerträgliche gesteigert. Und fortwährend stichelt diese Frau in die offene Wunde. Fortwährend lässt sie das, die Hannah, spüren. Wer bist du denn, du Unperson? Schau doch mich an. Schau doch mich an. Liebe Freunde, und das leben die jahrelang unter einem Dach, wo man nicht ausweichen kann. Ich weiß aus der Verwandtschaft, wo mir jemand sagte, das war für mich fast die Hölle. Wo noch 2 andere unter dem Dach wohnten und mich immer wieder pieksten an den empfindlichen Stellen. Das ist Hannah. Jahrelang. Und sie muss auch jahrelang in die Kinderaugen von ihrer Widersacherin schauen. Damals gab es noch keine Kinderwägen. Ich habe keine Kinder. Und tagtäglich hat sie die Kinder von ihrer Widersacherin vor Augen. Und dann steigert sich die ganze Geschichte noch im Gottesdienst, als man jährlich den Tempelbesuch macht. Und da spielt diese Penina ihren ganzen Trumpf aus. Ihre Überlegenheit, scheinbar auch ihre Bevorzugung von Gott. Ihr hat Gott Kinder anvertraut und der Hannah nicht. Und sie spottet und reizt und sie gießt immer Salz in die Wunde. Immer Salz in die Wunde. Und demütigt sie. Noch einmal, das geschah im Gottesdienst. Wir sind doch gewöhnt, menschliche Gehässigkeiten möglichst aus dem Gottesdienst herauszuhalten, oder? Das schaffen wir doch mittlerweile. Hoffe ich. Haben wir die Situation? Immer wieder an der empfindlichsten Stelle getroffen werden. da wo das Feigenblatt mich nicht geschützt hat, den Siegfried nicht geschützt hat, was ich sage, immer wieder diese beißende Salz in die Wunde und die Nadelstiche und die Seitenhiebe. Kennen wir auch solche Situationen? Vielleicht auch umgekehrt, dass uns jemand etwas nicht gönnt. Nicht gönnt, neidisch auf uns ist und das an allen möglichen und unmöglichen Stellen zum Ausdruck bringt, uns fühlen lässt. Und dann fragen wir uns, wie überlebt das einer? Wie überlebt das die Hanna? Wie überlebt sie das als Glaubende, die glaubt, dass Gott im Regiment sitzt und dass es keine Zufälle gibt und dass Gott die Geschichte lenkt? Darf ich einmal vielleicht eine Frage stellen, die gar keiner erwartet? Können uns solche Menschen oder solche Situationen, auch Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind, weiterbringen im Glauben und Leben? Diese Tage haben wir viel über K.T. gesprochen. Karl Theodor von zu Gutenberg. Ich denke, es tut uns irgendwo allen leid. Aber ich glaube, es war unvermeidlich, dieser Schritt. Ich denke, es ist wichtig, dass man diesem Mann jetzt auch mal die Ruhe lässt, selbst zu reflektieren und auch einmal in sich zu gehen, um das sei mir gestattet. Vielleicht anders, soll ich sagen, noch besser, gereifter und an manchen Charakterzügen veredelt, vielleicht wiederzukommen. Aber dazu ist es wichtig, dass er sich auch jetzt dieser Situation stellt und dass die Medien und alle anderen ihm auch diese, ihm und der Familie diese Zeit geben. Dann kann auch diese schwere Zeit ihn weiterbringen. Das ist meine Überzeugung. Die besten Gelegenheiten im Glauben zu wachsen und zu reifen sind nicht immer die großartigsten Konferenzen und die frohsten Feste, sondern oftmals auch die schwierigen Situationen, die wir uns wahrhaftig nicht ausgesucht haben, wo wir an unsere Grenzen stoßen, wo man uns ungerecht behandelt, wo man in eine Schublade gesteckt wird und kommt vielleicht nicht raus, wo uns jemand übel mitspielt. Auch das kann uns weiterbringen. Und dort, wo wir unter Druck geraten, dann merkt man auch wieder, wo wir uns befinden. Wo wir uns befinden als Menschen und vielleicht manchmal auch als Glaubende. Dass man im Glauben vielleicht noch gar nicht so weit ist, wie man mal gedacht hat. Und dann merkt man auf einmal, dass man vielleicht doch noch mit Groll und Bitterkeit zu tun hat und die Dinge eben nicht wegdrückt. Oder dass man sich so schwer tut mit dem Vergeben von Herzen und etwas total zu beerdigen. Ein Ausleger fragt, können solche Situationen nicht auch zu Schleifsteinen werden, wo der Herr etwas wegschleifen will aus unserem Leben? Wegschleifen will, weiterbringen. Ich bekam die Tage einen Anruf von auswärts, wo mir jemand sagte, weißt du, und in dieser schwierigen Situation, in der ich mich jetzt einige Zeit befunden habe, war ich überrascht, was aus meinem Herzen noch rauskommt. An Gedanken. Ich war überrascht. Hatte gedacht, damit hätte ich nichts mehr zu tun. Bitterkeit, Groll und so weiter. Wohl dem, der in solchen Situationen aber nicht allein ist, sondern einen Menschen hat, der liebevoll, einfühlsam, tröstend und auch vor Selbstmitleid uns bewahrend, uns zur Seite steht. Und das ist hier der Ehemann Elkana. Ich will nicht sagen, ich habe auch einen anderen Gedanken gehabt. Mensch, warum hat er Elkana nicht mal mit der Faust auf den Tisch gehauen? Und hat er die Penina wirklich mal in den Senkel gestellt? Also das muss ich auch sagen, den Gedanken habe ich auch gehabt. Also könnt ihr zu Hause mal drüber nachdenken. Ist er zu schwach? Oder was weiß ich? Kann das doch nicht sein. Da muss man doch irgendwo sagen, also das läuft hier nicht im Haus. Oder? Guckt mich alle so ungläubig an. War ein kleiner Exkurs. Aber wisst ihr, dann singt der Mann ein Liebeslied seiner Frau. Seiner leidenden Frau. Er leidet ja auch mit. Und dann sagt er, Hanna, warum weinst du? Und dann sagt dieser Mann, Hanna, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und er sagt, Hanna, Kinder sind doch nicht das Wichtigste und sind doch nicht das Eigentliche. Du bist das Eigentliche. Dich will ich in allererster Linie. Dich möchte ich glücklich machen. Und Kinder sind nur Zugabe, sind nur Leihgabe. Liebe Freunde, wenn wir uns das alle merken würden, Kinder sind nie das Eigentliche, sondern immer der Ehepartner, dann würde manches anders laufen in den Familien. Immer. Und was für ein herrliches Liebeslied der Elkana hier seiner Frau singt. Das muss ihr gut getan haben. Und es ist alles andere als selbstverständlich. Wie manches Kind wäre heute noch am Leben, wenn der Vater sich bei der überraschenden Schwangerschaft ganz klar positioniert hätte und auf die Seite seiner Frau gestellt hätte. Und wie manche Frau wäre vielleicht der Weg zum Therapeuten erspart geblieben, wenn ihr Mann sich bedingungslos hinter sie gestellt hätte und sie in den Arm genommen und im Arm festgehalten und ihr die ganze Zuwendung geschenkt hätte. Ihr Lieben, wo Menschen sich in Liebe einander zuwenden und zusammenstehen, dann lassen sich auch ganz schwere Situationen durchstehen. Vielleicht könnte Elkana uns Männern, mir und dir, Ansporn sein für ein mitfühlendes Verhalten und mittragende Verantwortung in allen Bereichen. Und das wollen wir ja nicht auf die Ehe beschränken hier. Wie wir miteinander umgehen, wie wir aufeinander eingehen, gerade auch auf solche, die es schwer haben im Leben, die sich im Tunnel befinden. Wie wir das tun, das ist doch ein Ausweis unserer Christuszugehörigkeit und muss auch ein Stück weit die Tragfähigkeit des Glaubens und eines Hauskreises und einer ganzen Gemeinde beweisen. Damit es nicht so unkonkret bleibt, darf ich dich einmal fragen und möchte ich bitten, dass du Jesus fragst, wem du diese Woche Elkana sein könntest. Mitfühlend, tröstend, mutmachend, beratend. Welchen Menschen dir der Herr zeigt, dass du ihm diesen Dienst tust in dieser Woche. Nimm das bitte mit nach Hause. Und ein zweiter Gedanke, was man von Hanna lernen kann. Mir ist auch aufgefallen, was nicht in der Geschichte steht. Nämlich, dass sie die Retourkutsche fährt gegenüber der Penina. Und dass sie die schlecht macht beim christlichen Kaffeeklatsch oder wo auch immer. Und zieht die durch den Kakao. Also das musste der mal überlegen. Also ich habe da so einen Schleifstein in meinem Haus. Die kannst du vergessen. Ich könnte sie an der Ecke schlagen. Es ist eine unmögliche Person. Und also ihr wisst es, ihr lacht und ihr kennt es. Sie fährt nicht die Retourkutsche. Nein, Hanna lässt sich nicht zu unbedachten Reaktionen hinreißen. Sie bekommt keinen Hass auf andere Menschen. Sie bekommt keinen Hader auf Gott, was der ihr zumutet. Und versucht nicht, Penina überall schlecht zu machen. Sie vergilt nicht Böses mit Bösem. Schwer, oder? Schwer. Wie reißt's mich manchmal? Reißt dich auch? Wie oft werden wir schuldig an unseren Schuldnern und bekommen anschließend hoffentlich ein schlechtes Gewissen. Hannah behält gegenüber der Widersacherin ein gutes Gewissen. Sie behält gegenüber ihrer Widersacherin ein gutes Gewissen. Das hat mich angesprochen. Und sie zieht sich auch nicht durch Enttäuschung zurück ins Schneckenhaus. Sie geht zum Gottesdienst, da bekomme ich Hilfe. Und dann erlebt sie die nächste kalte Dusche. Man betete damals laut, sie betet ganz leise, weint. Und der Priester, der hält sie für betrunken und sagt, trink nicht so viel, schlaf einmal deinen Rausch aus, kannst wiederkommen. Eigentlich sollte der Gottesdienst Stärkung und Heilung bringen. Aber dieser Ort wird für Hannah ein Ort neuer Verletzung. Eigentlich wollte sie dort angenommen sein, Wertschätzung erfahren, Anteilnahme erfahren. Und der Gottesdienst wird für sie ein Ort neuer Enttäuschung. Kennen wir das nicht auch? Dass wir enttäuscht sind, vielleicht auch von Christen. Und ehe du zu schnell Ja sagst, bedenke aber auch diesen Gedanken, wie oft vielleicht du schon andere enttäuscht haben könntest, die von dir etwas erwartet haben. Im Gottesdienst, in der Begegnung nachher unten beim Kaffee trinken. Und es ist nichts passiert und es wurde eine Enttäuschung. Immer wichtig, dass wir beides sehen. Hannah aber verlässt ihre Opferrolle und sie bricht aus der Passivität aus und handelt. Und sie wendet sich jetzt an dem Eli vorbei, direkt an Gott. Zweimal heißt es in diesem Text, ist euch gewiss aufgefallen, und der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Und der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Hier wird etwas berührt, was wir heute weithin vergessen und verdrängt haben. Wo es um menschliches Leben geht, da spüren wir, dass wir das letztlich nicht in der Hand haben. Nicht in der Hand haben. Wir Christen wissen von Gottes geheimnisvollem Handeln und bekennen, dass letztlich alles Leben aus seiner Hand kommt und auch alles Leben aus seiner Hand wieder geht. Leben zu zeugen und Kinder zu haben, liegt nicht allein in unserer Hand und in unseren Möglichkeiten. Sicher, auch hier hat sich etwas geändert. War früher die Frage, wie kann ich Kinder bekommen? So lautet sie heute oft, wie kann ich sie verhüten und wie kann ich dafür sorgen, dass ich keine Kinder kriege? Wo es um menschliches Leben geht, stoßen wir immer an ein Geheimnis Gottes. Kinder zu haben ist keine Selbstverständlichkeit. Keine Selbstverständlichkeit. Und ist auch nicht nur allein die Entscheidung eines Paares oder verantwortlicher Familienplanung oder ein rein medizinisches Problem. Beim Leben selbst hat Gott immer noch die Hände im Spiel. Immer noch die Hände im Spiel. Und deshalb hat auch die Weigerung, Kinder anzunehmen und die zunehmende Bereitschaft, werdendes Leben abzutreiben, letztlich mit Gott zu tun. Letztlich mit Gott zu tun. Und dass ausgerechnet in unserem reichen und wohlhabenden Land so viele Kinder abgetrieben werden, das ist nicht nur ein Skandal, sondern ist auch ein Zeichen dafür, wie weit unsere Gesellschaft weg ist von dem lebendigen Gott, wo wir im Glaubensbekenntnis sprechen, dass alles Leben von ihm kommt. Hannah bringt ihre Lage mit Gott in Verbindung. Und das weist uns allen den Weg. Nicht nur im Blick auf das Problem vielleicht der Kinderlosigkeit. Gibt es überhaupt eine einzige Lage in unserem Leben und in dieser Welt, mit der er nichts zu tun hat? Und wenn wir das wirklich glauben, dass er die Geschichte schreibt und dass er die Geschicke lenkt, dann sollte es doch in unserem Leben eigentlich auch nichts geben. Großes und Kleines, was wir nicht ihm bringen, womit wir ihn nicht konfrontieren, wo wir ihn nicht mit hineinlassen und seine Zuständigkeit auch damit bekunden. Alles, was uns begegnet, Erfolg und Niederlage, hat mit Gott zu tun. Und deshalb dürfen und sollen wir ihn auch in alles hineinziehen. Das ist Ausdruck des Vertrauens und Ausdruck des Glaubens und auf seine Güte trauen. Hannah findet sich mit ihrer Lage so nicht gleich ab. Man kann ja vielfältig in einer solchen Situation reagieren. Man kann fatalistisch die Hände in den Schoß legen und sagen, da kann man nichts machen. Man kann es vielleicht auch fromm ausdrücken und sagen, Gott hat es so gefügt. Man kann aber auch in das andere Extrem hineinfallen und mit allen Mitteln der modernen Möglichkeit der Biologie und Medizin von der künstlichen Befruchtung bis hin zur Leihmutter reagieren. Von Hannah wird uns gesagt, dass sie die Hände nicht in den Schoß legt und ihre Lage als unabänderlich ansieht. Es heißt hier im Vers 7, sie ist von Herzen betrübt und sie kann nichts mehr essen vor Schmerz und Kummer und sie weint unaufhörlich und betet. Unaufhörlich und betet. Ich weiß nicht, wann du und ich vielleicht zum letzten Mal so vorm Herrn gestanden haben. Gerungen um eine Sache, die vielleicht ganz schwer wehtat, vor ihm stehen geblieben sind, als Ausdruck des Glaubens und Vertrauens. Sie ging zu Gott in ihrer Trauer und ihren Tränen. Sie hat das Notwendige getan und Gott um Hilfe angerufen. Sie betete zum Herrn und weinte sehr. Das Notwendige tun und Gott um Hilfe bitten, das gehört zusammen. Mit Umsicht planen und gleichzeitig damit rechnen und bitten, dass der Herr handelt und seine Macht an uns erweist. Gott hat uns einen Verstand gegeben, den wir gebrauchen sollen. Und er stellt uns vielleicht auch Fachleute zur Seite, mit denen wir auch unsere Not, auch an diesem Punkt, besprechen können. Und es gibt hoffentlich auch Christen unseres Vertrauens, die jeder kennt, mit denen man sich besprechen kann und überlegen, wie man diese schwierige Lage meistern kann. Aber das Entscheidende ist und bleibt, glaube ich, für einen Menschen des Glaubens, dass er vor dem Herrn steht und mit ihm darüber redet. Und wenn es stimmt, dass unser Leben in seiner Hand liegt, dann sollten wir auch vertrauen, dass sein Herz und seine Hände verändernd eingreifen. Und das geschieht hier. Der Herr erhört ihr Gebet und Hannah wird schwanger. Ihr Lieben, das hat mich in der Vorbereitung sehr bewegt und bewegt mich auch jetzt. Und ich spüre die Fragen, die auch jetzt an dieser Stelle hier im Raum sind. Wo der ein oder andere denkt, und warum hat mein Gebet der Herr nicht erhört? In diesem Punkt oder in einer anderen Situation, warum nicht? Ich las gestern Abend einen Bericht über diesen jungen Mann, der bei der Wetten-Dass-Sendung dieses Unglück da hat und seitdem querschnittsgelähmt ist, liegt in einer schweizerischen Klinik. Wie diese Familie damit umgeht. Und dann sagt der Vater, er ist querschnittsgelähmt von der Schulter abwärts, wobei ich gerne hinzufügen möchte, im Moment. Wir leben in dem Wissen, dass Gott Wunder tun kann, aber eben nicht wissend, was Gottes Plan ist. Für Samuel, so heißt der Junge auch, und uns ist eine Heilung so zentral, dass es schon schwerfällt zu sagen, Gott, wie du es machst, ist es recht. Vom Kopf her weiß man das. Und wir werden wahrscheinlich auch bereit sein, das anzunehmen. Aber unser Gebet ist es noch nicht. Noch nicht. Und dann wird er gefragt, wie ist das eigentlich mit den Zweifeln an Gott? Seine Antwort kommt ohne zu zögern. Überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Wir kommen ihm immer näher. und es vertieft unseren Glauben. Es vertieft unseren Glauben, was hier mit unserem Sohn geschieht. Und er sagt, ich weiß, dass Samuel wieder glücklich werden wird, auch wenn er vielleicht nicht wieder gesund wird. Hat mich sehr berührt. Ihr Lieben, Gott hört, auch wenn er vielleicht nicht immer unsere Wünsche erhört. Sein Eingreifen und Verändern kann auch ganz anders ablaufen. Und dein Leben kann, Gott sei Dank, erfüllt sein, auch wenn manche Wünsche unseres Lebens unerfüllt bleiben. Ich hatte vorige Woche mit einer Gemeinde einige Vorträge zu halten in der Nähe von Salzburg. Und dann saß ich in der Mittagspause einem Paar gegenüber. Und ich kam mit ihnen ins Gespräch, circa 40, 45. Und dann sagte er mir, wissen Sie, wir haben keine Kinder bekommen. Aber wir haben sehr viele Kinder in der Gemeinde. Und dann erklärte er das. Und er sagt, wir haben die Kinderarbeit in der Gemeinde übernommen. Wir, die wir keine Kinder haben, wir haben die Kinderarbeit in der Gemeinde genommen. Und wie er das sagte, er ist Elektroingenieur, wie er das sagte, da hatte ich den Eindruck, hier sind Menschen trotz eines unerfüllt gebliebenen Wunsches, sind sie mit sich selbst im Frieden, im Einklang mit Gott, mit sich selbst und haben eine erfüllte Ehe und ein erfülltes Leben, auch Eheleben. Ihr Lieben, lasst mich diesen Punkt auch noch sagen. Was wäre unsere Welt ohne die Mütterlichkeit mutterloser Frauen? Kinderloser Frauen. Was wäre unsere Welt ohne die Mütterlichkeit kinderloser Frauen? Wie kalt wäre es, wenn es diese Mütterlichkeit nicht gäbe, die Liebe vermittelt, die Wärme ausstrahlt, die tröstet, wie nur eine Mutter trösten kann. Und Geborgenheit schenkt und somit das Leben vieler Behinderter, Kranker, im Leben zu kurz gekommener erst lebenswert macht. Und ich denke, ich wusste das nicht, dass wir heute Morgen hier Anschauungsunterricht bekommen, durch Grafs. Ich denke, das ging uns zu Herzen, wo die eine Familie Nein sagt, weil das Kind krank ist, sagt eine andere Familie, die keine eigenen Kinder bekommen können, ein bewusstes Ja. Ein bewusstes Ja. Mütterlichkeit hängt nicht allein von der eigenen Mutterschaft ab. Hanna erlebt, wie Gott sie anrührt und wie Gott ihr die Würde zurückgibt. Das bleibt nicht ohne Folgen hier. Ich will an der Stelle abkürzen, ich will nur drei Dinge sagen, was passiert. Aus ihrem Beten, aus ihrem Ringen mit Gott, wird ein Danken und Loben an Gott. Sie betet Gott an, weil er heilig ist und weil er verlässlich ist. Und sie lobt ihren Gott, weil er Veränderungen schafft. Und sie dankt Gott, weil er so nahe ist. Und das wird ausgedrückt in einem Text, der ganz tief geht. Das ist der sogenannte Lobgesang der Hanna. Und mit dem möchte ich jetzt die Predigt schließen. Hanna betete: Mein Herz jubelt über den Herrn. Er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. Ich bin voller Freude, weil er mir geholfen hat. Der Herr allein ist heilig. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf nichts ist so felsenfest Verlass wie auf ihn, unseren Gott. Tut nicht so groß, spielt euch nicht so auf, prahlt nicht so frech mit euren Plänen. Der Herr ist ein Gott, der euer Treiben kennt. Er prüft alle eure Taten. Starken Männern zerbricht er die Waffen. Schwachen und Entmutigten gibt er neue Kraft. Reiche müssen auf einmal ihr Brot mit eigener Hand verdienen. Arme müssen nicht mehr hungern und können feiern. Die Frau, die kinderlos war, bringt 7 Kinder zur Welt, doch die Kinderreiche behält nicht eines. Der Herr tötet und macht lebendig. Er verbannt in die Totenwelt und er ruft aus dem Tod ins Leben zurück. Er macht arm und er macht reich. Er bringt die einen zu Fall und andere erhöht er. Die Armen holt er aus der Not, die Hilflosen heraus aus ihrem Elend. Er lässt sie aufsteigen in den Kreis der Angesehenen und gibt ihnen einen Ehrenplatz. Denn die Grundpfeiler der Erde gehören dem Herrn. Auf ihnen hat er die Erde errichtet. Der Herr leitet und schützt alle, die ihm vertrauen. Aber seine Feinde enden in Finsternis. Denn kein Mensch erreicht etwas aus eigener Kraft. Alle, die mit dem Herrn streiten, gehen zugrunde. Er lässt im Himmel seinen Donner gegen sie grollen. Der Herr hält Gericht über die ganze Erde. Er hat seinen König erwählt und gesalbt. Darum gibt er ihm große Kraft. Ihr Lieben, wohl dem, der mit diesem Gott lebt, Tag für Tag. Der Herr leitet und schützt sie, alle, die ihm vertrauen. Ich wünsche dir von Herzen, dass das für dich gilt und dass dich das stärkt. Amen.